Fluktuation ist laut meinem heutigen Interviewgast eines der am meisten unterschätzten Unternehmensrisiken. Fluktuation bedeutet, Wissen geht verloren, anfallende Aufgaben müssen neu verteilt und bestehende Mitarbeiter damit belastet werden. Es bedeutet Kosten fürs Recruiting, für die Einarbeitung und für Gehälter für Mitarbeiter, die erstmal keine Umsätze bringen. Ganz abgesehen natürlich von den Effekten, die die Abgänge auch auf die betroffenen Personen, das Team und damit auch die Arbeitsatmosphäre haben. Natürlich wird es in den seltensten Fällen so sein, dass Mitarbeiter ihr komplettes Berufsleben bei dir bleiben. Allerdings gibt es schon konkrete Maßnahmen, die die Verweildauer von Mitarbeitern in deinem Unternehmen signifikant verlängern können. Welche das sind, ab welcher Fluktuationsrate du dir überhaupt Gedanken machen solltest und viele hilfreiche Impulse rund um das Thema bekommst du im heutigen Podcast-Interview.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Mein heutiger Gast ist auch schon sehr lange in der Personaldienstleistung unterwegs und mir eigentlich ehrlich gestanden auf LinkedIn immer mal wieder über den Weg gelaufen. Auch in seiner Selbstständigkeit. Er ist auch noch gar nicht so lange selbstständig und so richtig wahrgenommen habe ich ihn jetzt eigentlich erst, nachdem er sich anscheinend auch von seinem Fokus in der Selbstständigkeit noch mal ein bisschen mehr fokussiert hat, nämlich auf ein Thema, was wahrscheinlich nicht so viele Unternehmen als Hebel, Profitabilitätshebel auch auf dem Schirm haben, aber was trotzdem mega, mega spannend ist. Das Thema werden wir gleich definieren. Ich sage erstmal hallo, lieber Stefan Bründel.
Hallo Simone und vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du mal so einen kurzen Abriss geben. Wie war denn dein beruflicher Werdegang bis heute und im Anschluss, was machst du denn heute ganz genau?
Ja, sehr gerne. Also ich habe ursprünglich mal Maschinenbau und BWL studiert, habe dann einen sehr richtungsweisen Aufenthalt in Brasilien gehabt. Ich habe da für einen brasilianischen Automobilzulieferer gearbeitet. Und richtungsweisend deshalb, weil ich wollte damals dort nicht weg, habe aber dann festgestellt, dass jedes Land so seine eigenen Tücken hat, was Aufenthalt und so weiter betrifft. Mhm. Da war halt ziemlich viel vom Geld abhängig und ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen und habe dann nach einem Beruf gesucht, wo ich relativ schnell viel Geld verdiene und habe mich da hauptsächlich im Vertrieb beworben. Bin damals auch nicht auf die Idee gekommen, mich in der Personaldienstleistungsbranche gezielt zu bewerben und bin dann eher durch Zufall bei Gulp gelandet. Mhm. Und bei Gulp so eine klassische Karriere hingelegt, also als Account Manager gestartet, war dann relativ schnell in der Führung, habe dann ab 2010 den Standort in Hamburg aufgebaut und war zum Schluss Sales Director. Und bin heute, so wie du es richtig angesprochen hast, in der Beratung tätig, im Coaching mit der Spezialisierung auf Fluktuationsvermeidung.
Mhm. Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, nicht ganz umrissen. Seit wann bist du jetzt in der Personaldienstleistung?
Ich habe 2007 angefangen. Also ich war
2007.
Gut 17 mhm. Jahre in der Personaldienstleistung angestellt.
Ja. Und ich sag mal, Brasilien, das ist ja auch im Vorkontakt zwischen uns immer wieder ein Thema gewesen. Wie kommt so deine Verbindung zu Brasilien?
Das war eher auch, wie so oft, Zufall. Also ich habe im Studium gemerkt, dass viele meiner Kommilitonen, die hatten Auslandsaufenthalte in Asien, in Südfrankreich. Und ich wollte da zu dem Zeitpunkt noch irgendwas Verrücktes machen. Und ich habe mir das Südamerika sehr romantisch vorgestellt, dass man ja den Strand direkt vor der Tür hat und jeden Tag Fußball spielt und so weiter. Mhm. Und fand da Brasilien ein spannendes Land.
Und dann hast du gesagt, du gehst zu einem Auslandssemester dorthin und hast dort angefangen zu arbeiten irgendwann dann.
Ich habe über private Kontakte da Kontakt zu einem Automobilzulieferer bekommen, also einer rein brasilianischen Firma. Mhm. Mhm. Und die haben mir dann die Chance gegeben, dort ein Jahr zu verbringen.
Mhm. Aber du bist doch immer noch mit Brasilien irgendwie verbunden, oder? Du warst doch über die Feiertage in Brasilien, wenn ich das richtig weiß.
Genau, ich war über die Feiertage, also speziell Silvester auch, in Rio de Janeiro, zusammen mit meiner Lebensgefährtin und meiner Tochter, was für beide auch ein sehr tolles Ereignis war. Ich meine, es ist ja die größte Silvesterfeier der Welt. Auch im Guinness-Buch der Rekorde immer wieder für das Feuerwerk und alles. Und war ein sensationelles Erlebnis.
Also sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, meinst du?
Ja, definitiv. Also Rio ist für mich eine sensationelle Stadt.
Okay. Okay, ja, dann haben wir so einen kleinen Tipp noch nebenher mitgenommen, bevor wir uns wieder zu den fachlichen und harten Themen sozusagen kommen. Du hast ja, da ist vielleicht dann auch tatsächlich der Schlenker hin, du hast dich ja selbstständig gemacht vor wie viel?
Vor circa Monaten? 2 Jahren, kann man sagen.
2 Jahre schon? Mhm. Mein Gott, okay, alles klar. Aber wie ich ja vorhin auch gesagt habe, dieser Fokus der Fluktuation, der ist jetzt noch nicht so ganz so alt, richtig?
Das ist richtig. Also der ist ein bisschen älter als ein halbes Jahr. Mhm. Und der kam so zustande, dass ich angefangen habe, Führungskräfte oder Unternehmer zu coachen. Und in der Akquise festgestellt habe, wenn man anruft und sagt, hier, ich mache Führungskräftetraining, für viele das oftmals nicht greifbar ist. Greifbar, weil aktuelle Themen so nicht bewusst auf dem Schirm sind. Und ein Thema, was ja auch sehr eng mit dem Thema Führung verwoben ist, das ist das Thema der Fluktuation. Und da haben einfach viele Unternehmen eine sehr große Herausforderung. Und das liegt einfach daran, dass beispielsweise extrem viel in Recruiting investiert wird, aber viel zu wenig in das Halten von guter Leute.
Ja, total. Ich hatte das damals auch, ein Kunde hatte das so formuliert und es ging mir auch nie wieder aus dem Kopf raus, weil ich dachte, ja, okay, recht hat er. Ne? Der hat gesagt, okay, Simone, wenn ich es nur schaffe, meine Leute ein halbes Jahr länger zu halten. Ein halbes Jahr länger natürlich auch ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auch performant werden, ne? Weil jeder ja auch eine gewisse Zeit hat, die er braucht, um ins Thema reinzukommen, sich seinen Markt aufzubauen etc. pp. Aber wenn man dann ja die Situation hat, dass erfahrene Berater das Unternehmen dann wechseln, ja, wenn sie dann performen oder sich selbstständig machen und so weiter, dann ist das halt schon ärgerlich, weil die Anfangszeit ja auch definitiv ein Invest ist. Und er hat dann auch gesagt, wenn ich es nur schaffen würde, die erfahrenen Berater oder diejenigen, die anfangen, performant zu werden, ein halbes Jahr länger zu halten als jetzt, dann habe ich schon wahnsinnig viel an Profitabilität gewonnen. Ja, und das ist natürlich eine sehr nüchterne Betrachtung der Geschichte. Aber am Ende, klar, macht es natürlich jetzt auch ein Unternehmen oder ein Unternehmer jetzt nicht für lau. Ja, also es geht ja auch darum, da Gewinn, sage ich mal, zu erwirtschaften, Umsatz zu machen etc. Aber wenn du diesen Gedanken vielleicht auch noch erweiterst, was heißt denn das Thema Fluktuation wirklich für ein Unternehmen und welchen Mehrwert haben denn Unternehmer noch, wenn sie so die durchschnittliche Bleibezeit von Mitarbeitern verlängern können?
Ja, das sind zwei sehr wichtige Fragestellungen. Letztendlich ist Fluktuation aus meiner Sicht heute eines der meist unterschätzten Unternehmensrisiken. Mhm. Und das nicht allein, weil Menschen gehen, sondern weil Unternehmen dadurch permanent Wissen verlieren, letztendlich halt auch der Wachstum blockiert. Weil ich immer wieder in Szenarien reinkomme, wo ich immer wieder versuche, Lücken zu füllen, neue Menschen einarbeiten muss, die halt auch erstmal finden muss. Und gleichzeitig aber auch das, ich nenne es mal, normale Business weiter vorantreiben muss. Und ja, speziell auch bei dem Beispiel, das du genannt hast, man muss ja immer genau betrachten, Fluktuation ist ja nicht gleich Fluktuation, sondern da geht es ja auch darum, wer geht, wann geht jemand und speziell in der Personaldienstleistung, wenn Menschen zwischen 6 und 12 Monaten Unternehmenszugehörigkeit das Unternehmen verlassen, ist es oftmals so, dass man viel investiert hat. Also man hat in Recruiting investiert, in die Ausbildung. Und oftmals ist ja auch so, dass die meisten Berater in den ersten 6 Monaten ja auch wenig signifikanten Umsatz erwirtschaften. Und dann ist es halt oftmals, auch wenn es sehr unromantisch klingt, eine finanzielle Belastung für ein Unternehmen. Und wenn ich es schaffe, beispielsweise einen Berater statt 6 bis 12 Monate 18 bis 24 Monate zu halten, dann komme ich raus aus einer finanziellen Belastung hin zu einer Wertschöpfung.
Und dafür macht man es ja eigentlich auch am Ende, dass man Mitarbeiter einstellt, ja, dass man entsprechend eine Wertschöpfung hat und das Unternehmen wachsen lässt und aufbaut und nicht immer wieder so diesen intensiven Part hat, ne, der dann der Beginn ist, ne, das Rekrutieren, das Einarbeiten. das immer wieder da sein, abfangen, finanziell auch. Ja.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Du hast gesagt, Fluktuation ist nicht gleich Fluktuation. Was meinst du denn damit?
Ja, man muss ja immer betrachten, wer geht, wann geht jemand. Und es gibt ja zum einen eine natürliche Fluktuation. Das ist beispielsweise, wenn jemand ausscheidet und in Rente geht. Es gibt Fluktuation, die gewünscht ist. Also wenn es darum geht, dass Menschen einfach nicht in das Wertesystem des Unternehmens passen oder auch die Performance nicht entsprechend ist. Aber auch eine dysfunktionale Fluktuation, wenn Menschen das Unternehmen verlassen, die man eigentlich im Unternehmen weiter halten möchte.
Mhm.
Und das ist halt genau der Punkt, wo ich mich tummle. Bei diesen Menschen, die das Unternehmen verlassen, wo es vermeidbar ist, entsprechende Maßnahmen halt auch zu treffen. Und insbesondere bei der Frühfluktuation, wenn man da die Zahlen sich anschaut, dann ist es so, dass 20% in der Probezeit kündigen. Das heißt, jeder Mitarbeiter oder auf 5 Mitarbeiter, die im Unternehmen starten, kündigt einer in der Probezeit. Und das ist halt dann auch eine entsprechende Belastung.
Das wollte ich gerade fragen, auf welche Fluktuationsrate muss ich mir dann Gedanken machen? Weil ganz ehrlich, ich meine, Probezeit ist ja auch, ob des Namens dazu da, zu probieren und zu schauen, okay, von beiden Seiten, ne, passt das? Ist das der Job, den ich mir vorgestellt habe? Aber auch, ist es der Kollege, den ich mir vorgestellt habe? Ne? Verspricht er am Ende oder hält er am Ende das, was er verspricht? Und es ist ja oftmals auch so ein Finden. Deswegen ist jetzt 20% in der Probezeit problematisch? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, da würde ich juristisch antworten, es kommt drauf an. Also auch da empfiehlt sich, da genau drauf zu schauen. Ich meine, viele Unternehmen ja mittlerweile sehr viel im Rekrutierungsprozess durch Schnuppertage, dass man sich besser kennenlernt, dass man das Unternehmen kennenlernt. Aber dann gibt es wiederum eklatante Fehler im tatsächlichen Onboarding. Also diesen Klassiker kennt ja jeder. Neuer Mitarbeiter fängt an, Laptop ist nicht vorhanden, System nicht freigeschalten und so weiter. Und das sorgt ja schon, im Schwäbischen würde man sagen, fürs erste Geschmäckle.
Mhm. Aber wann muss ich mir denn Gedanken machen? Wann ist so ein Punkt, wo du sagst, auch als Unternehmer, da muss man jetzt erstmal hinschauen. Also das ist so das, wo die Alarmbells läuten.
Also grundsätzlich würde ich sagen, also auch das ist ja wieder abhängig von Kontext, also Unternehmensgröße, Branche und so weiter. Aber ich für mich würde sagen, bis 10% ist man da immer im guten Bereich. Ab 10-15% macht es Sinn, draufzuschauen und ab 20% würden bei mir die Alarmsirenen klingeln.
Na gut, aber da sind wir ja doch, also wenn man die durchschnittliche Fluktuationsrate anschaut, die ist, glaube ich, deutschlandweit über alle Branchen und so weiter bei 30%. Dann haben ja eigentlich alle Unternehmen ein Thema.
Ja, das ist richtig. Die Zahl existiert, aber auch die muss man genau betrachten, weil da sind viele Vermischungen dabei und da macht es Sinn, genauer drauf zu gucken, um welche Fluktuation handelt es sich tatsächlich.
Also du meinst dann wieder auch drauf zu schauen, also diese 15% oder die Prozentzahl, die du genannt hast, die bezieht sich dann auf die dysfunktionale Fluktuation sozusagen, wie du es vorhin auch kategorisiert hast.
Nein, ich würde die 15% generell ansetzen und dann hingehen und wirklich genau das mal kategorisieren. Was habe ich da und wie setzt sich das zusammen?
Mhm. Okay. Oft ist ja dann auch so, oder fragen wir mal andersrum, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass Führung auch mit dem Fluktuationsthema unmittelbar verbunden ist. Was sind denn so aus deiner Sicht die wesentlichen Gründe für eine Fluktuation?
Ja, also ich sehe da schwerpunktmäßig vier große Punkte und da ist Führung auf jeden Fall einer der Kernpunkte davon, wo man sagen kann, da fehlt es häufig nicht an der inhaltlichen Kompetenz, sondern das sind halt klassische Führungsfehler. Es fehlt an Klarheit, dann das Thema Wertschätzung ist oftmals ein Thema, die Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft spielt da mit rein. Aber auch, was eine sehr wichtige Rolle spielt, ist gerade bei Mitarbeitern, die länger im Unternehmen sind, eine fehlende Perspektive.
Mhm.
Und Perspektive heißt jetzt nicht zwingend, dass man Karriere macht, aber ein Stillstand über längere Zeit, sowohl von der Position her gehaltlich, aber auch inhaltlich, führt meistens auch zu einem inneren Abstand. So, und was dann hinzukommt, das habe ich selbst miterlebt, das sind Rahmenbedingungen, die sich ändern. Rahmenbedingungen, das können Gehalt, Arbeitsbelastung sein. Aber auch in den 17 Jahren, wo ich in der Personaldienstleistung tätig war, habe ich das live miterlebt, die Vereinbarkeit zwischen beruflichen und privaten Leben. So, wenn die nicht mehr gegeben ist, dann wird es herausfordernd. Weil gerade zu meinem Einstieg in der Personaldienstleistungsbranche war es so, dass wir alle irgendwo ein Alter hatten zwischen 25 und Anfang 30. Alle waren irgendwo ledig, hatten keine Kinder, da haben Überstunden nichts ausgemacht und im Laufe der Zeit hat man gesehen, da wurden Ehen geschlossen, da wurden, kamen Kinder dazu und dann war der Fokus auch ein anderer, weg von Karriere auch hin zur Familie und ein Unternehmen, das da diese Vereinbarkeit nicht ermöglicht, hat halt dann auch in der Regel Herausforderungen.
Ja, da muss man tatsächlich dann auch überlegen, inwieweit will ich das als Unternehmen mitgehen und wann muss ich einfach sagen, okay, dann endet halt auch eine gemeinsame Reise, weil es einfach von den Werten oder von der Kultur irgendwann auch nicht mehr zusammenpasst, ne?
Ja, das ist definitiv eine Frage, die sich bei der Fluktuationsbetrachtung ein Unternehmen auch stellen muss. Das, was für ein Arbeitsumfeld biete ich an? Welche Menschen ziehe ich damit an und welche Menschen wenden sich da vielleicht auch von mir als Arbeitgeber ab?
Jetzt hast du ja von 4 Punkten gesprochen. Ich habe mir aufgeschrieben, Führung, Perspektive und Rahmenbedingungen sind so klassische Gründe. Gab es noch irgendwie einen Themenkomplex?
Genau, der 4. ist für mich, und den hatten wir ja schon angesprochen, der Start in einem Unternehmen. Und gerade das Onboarding und Erwartungsmanagement werden aus meiner Sicht halt oftmals massiv unterschätzt, weil viele Kündigungen gerade in den ersten Monaten haben da halt ihren Ursprung. Und oftmals ist es halt so, dass speziell bei jungen Kollegen, ich meine, das hast du eingangs ja auch richtig gesagt, das ist Probezeit, die zählt für beide Seiten, aber wenn halt eine Probezeit daran scheitert, dass man da nicht von Anfang an entsprechend miteinander umgeht, dann kommt halt auch so eine hohe Fluktuation in der Probezeit zustande. Und ich habe da nochmal eine beeindruckende Zahl. Ich habe im Xing mal gelesen, dass 50% aller Arbeitnehmer schon mal in der Probezeit gekündigt haben. Und das zeigt, dass da etwas ist, wo man sehr gut ansetzen kann.
Ja. Das heißt, gut, das, weil du sagst ja zum einen das Thema Onboarding, ne, wirklich auch zu begleiten in den Herausforderungen, die es da gibt. Und es ist traurigerweise immer noch so, dass Mitarbeiter kommen, die haben vom Vertrieb oder Personalberatung, Personaldienstleistung keine Erfahrung, keine Ahnung, und die werden ans Telefon gesetzt und dann wird gesagt, mach mal, ne, hör mal ein bisschen hierzu, hör mal ein bisschen dazu. Und das kann halt auch, also das kann ich nicht nachvollziehen, weil es wirklich ein anspruchsvoller Markt ist mit doch einigen Marktbegleitern. Ja, und dann jemanden ohne Unterstützung dann loszuschicken, das finde ich wirklich, ja, da ist eigentlich das Scheitern schon fast vorverurteilt, ne, weil du ja gar nicht vorbereitet bist auf das, was da kommt. Ja, und dass es schwierig wird, ist klar, aber wenn du dann auch keine Tools an die Hand bekommst und da nicht ordentlich begleitet wird, das ist echt Kopfschütteln. Und das Thema Erwartungshaltungen, was du auch sagst, ist natürlich auch immer so ein schmaler Grat von Mitarbeiter zu begeistern, also sie fürs Unternehmen zu gewinnen, für die Aufgabe zu gewinnen und auf der anderen Seite auch ein realistisches Bild zu zeichnen. Also was hast du denn da so für Tipps oder was sind so die Sachen, wenn du sagst, okay, 50% von Kandidaten haben auch schon mal in der Probezeit gekündigt, was sind da so Tipps, wo du sagen kannst, hey, da sollte man vielleicht dann speziell auch ein Augenmerk drauf legen?
Also ich würde vielleicht da nochmal einen Punkt zurückgehen, speziell auch beim Erwartungsmanagement, weil auch da wird oft der Fehler gemacht, dass Erwartungen nicht kommuniziert werden und dann kurz vor Ende der Probezeit ist man an dem Punkt, dass man sagt, der Kollege hat eigentlich die Erwartungen nicht erfüllt.
Und aber was meinst du denn ganz genau mit Erwartungen werden nicht kommuniziert?
Ja, wenn ich das speziell jetzt auf die Personaldienstleistungsbranche spiegle, dann war es zum Beispiel in meiner Vergangenheit so, dass man eine bestimmte Anzahl an Abschlüssen erwirtschaften musste, bestimmte Anzahl an Kundenkontakten und so weiter. Und wenn man dann irgendwo im fünften Monat im Probezeitende-Gespräch sitzt, dann das gemeinsam anschaut und sieht, ja, da ist überall alles rot, weil nicht erfüllt, dann wird es halt schwierig, weil in 4 Wochen wird man nicht die Welt retten. Und dann schaut man sich gegenseitig an und versucht, irgendwo eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist meiner Meinung nach, und dann sind wir bei den Lösungen, auch oft ein Fehler, der von Anfang an vermieden werden kann. Also, dass man wirklich auch schon in der ersten Woche hingeht, einen klaren Plan hat, wie wird jemand erfolgreich, wie wird jemand eingearbeitet, aber auch, was sind die entsprechenden Erwartungen dahinter und was tut man, um diese Erwartungen zu erfüllen, was erwartet man aber auch von dem Mitarbeiter, dass diese Erwartungen erfüllt werden.
Ja, es ist ja eigentlich auch leichter dann für den neuen Kollegen, wenn er weiß, was wird eigentlich von ihm erwartet, woran kann ich mich orientieren, weil der Weg zum Abschluss ist ja gerade am Anfang oft auch lang. Ja, also wenn man dann wochenlang, monatelang irgendwie investiert und arbeitet, vielleicht Aufträge bekommt, die dann aber nicht konvertieren, also jetzt erfolgsbasiert, ja, oder die ganzen Rückschläge hat, dann dienen ja eigentlich auch diese klaren Erwartungen, Stichwort auch Kennzahlen natürlich, formulierte Ziele dazu, sich zu motivieren und dran zu bleiben und sich vielleicht auch immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, hey, wenn das deine Erwartung an mich ist, ich erfülle sie gerade nicht, ich brauche noch Impulse von dir, liebe Führungskraft, hilf mir, ich will ja, ne? Und ich mache sozusagen. Also deswegen kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen, dass das ein Thema ist, dass man das eben vernachlässigt. Auf der anderen Seite, natürlich, klar, gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, die auch direkt damit irgendwie auch, sage ich mal, Mitarbeiter anwerben, dass sie sagen, ja, wir haben hier keine KPIs, ist alles total gechillt, ja, wichtig ist, dass du Qualität machst und reinfindest und so weiter. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Spagat, ne? Ein Spagat von Klarheit und klare Erwartungshaltungen und natürlich jetzt nicht dogmatisch, micromanagend irgendwie irgendwelche Zahlen durchdrücken. Weil ich dachte, wo du das jetzt auch erwähnt hattest mit den Erwartungshaltungen, dachte ich eher daran, auch nochmal einen Schritt davor, den Job und die Aufgabe, die kommt, sozusagen nochmal klarer darzustellen, also wirklich auch klar zu formulieren, was die Herausforderungen sein werden, ne, was aber auch das Dankbare vielleicht am Job ist. Wobei auch da immer noch die Chance besteht, dass man es sich nicht wirklich vorstellen kann, wenn man nicht aus der Branche kommt, wenn man es nicht wirklich auch mal gemacht hat. Ne? Deswegen hatte ich das da nochmal so ein bisschen adressiert.
Ja, nee, da hast du absolut recht. Und ich meine, was sich ja mittlerweile sehr stark geändert hat die letzten Jahre, eigentlich auch schon über einen längeren Zeitraum, ist, dass da schon viel gemacht wird in den Vorstellungsgesprächen. Und da viel unternommen wird, so viel wie möglich realistisch darzustellen. Nur das andere mit dem Erwartungsmanagement, das hört sich alles so trivial an. Und man merkt aber, dass viele sich dann in der tatsächlichen Umsetzung schwer tun. Mm. Und das hat halt meiner Meinung nach dann oft auch was mit der Führung zu tun. Mhm. Und nicht die Führungskraft an sich, sondern halt auch das System, was der Führungskraft mitgegeben wird. Das wird ja in der Regel nicht wirklich trainiert, wie bilde ich jemanden aus, sondern man verlangt ja mehr oder weniger von der Führungskraft, du bist auf deinem Weg erfolgreich gewesen, bitte gib das 1:1 weiter. Und das ist didaktisch nicht oftmals nicht so der beste Hinweis.
Ja, definitiv. Und ich sag mal, auch dieses Thema Kennzahlen, ne, und Führen mit KPIs ist ja auch ein Thema, was vielleicht auch nicht so gut sozusagen trainiert wird, vielleicht auch nicht so gut vorgelebt wird, wobei es für jedes Unternehmen sinnvoll und wichtig ist, seine Kennzahlen zu kennen, ein Controlling zu machen, grundsätzlich erstmal klar Finanzkennzahlen, aber auch als Steuerungselement. Ja, und deswegen, ja, verstehe ich es auch immer nicht, warum das Thema jetzt wirklich so manche so für so schwierig empfinden. Ne? Man kann die Dinge immer so oder so sehen, aber für mich gehört, sage ich mal, ein gutes Kennzahlenmanagement zu einem guten Unternehmen und erfolgreichen Unternehmen einfach dazu. Und auch die Führungskräfte müssen lernen, damit auch zu arbeiten, weil letzten Endes erleichtert es ihnen ja auch die Arbeit, ne? Hinzugucken, Fehleranalyse zu machen und entsprechend auch zu steuern.
Ja, definitiv. Ich meine, jeder neue Mitarbeiter ist ja auch ein Investment in Wachstum. Und es bringt ja nichts am Ende des Tages, wenn ein Unternehmen eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit hat, aber einfach die Umsätze ausbleiben und
nicht profitabel ist.
Genau,
ja.
Und genau. Das ist fatal für ein Unternehmen. Und von daher gehört für mich auch eine gewisse Planbarkeit dazu. Und die Wahrheit ist halt am Ende des Tages halt auch in den Aktivitäten. Wenn ich keinen Kunden kontaktiere, dann wird in der Regel auch keiner kaufen. Und das Gesetz gilt im Vertrieb seit eh und je. Und das wird sich auch nicht ändern.
Ja, nee, definitiv, definitiv. Ja, du hast ja schon gesagt, ne, das Thema Führung ist aus unterschiedlichen Aspekten eine wichtige Geschichte, auf die man gucken sollte, wenn man eben auch das Thema Fluktuation anpackt und verbessern möchte. Wir hatten im Vorgespräch auch einen Aspekt nochmal beleuchtet, den fand ich auch nochmal spannend, weil er nicht so oft hervorgeholt wird oder bewusst gemacht wird. Und zwar, welche Überzeugungen habe ich eigentlich auch als Führungskraft? Und wie kann das auch meiner Führung im Weg stehen oder guter Führung im Weg stehen? Hast du da mal ein Beispiel? Hast du mal ein Beispiel, was ich genau damit meine?
Ja, ich habe da ein sehr interessantes Beispiel. Und zwar ging es da in einer Beratung in einer größeren Arztpraxis. Und da hat die Ärztin, die Arztpraxis aufbaut, hat sich immer wieder daran gestört, wie die Mitarbeiter sich verhalten. Und wir haben da auch im Austausch drüber philosophiert, was es denn sein kann. Und dann hat sie einen Satz gesagt, den fand ich da sehr treffend. Sie hat gesagt, ich will jemand, der so ist wie ich. Und wo ich den dann auf mich habe wirken lassen, war mir klar, das geht am Ende des Tages nicht, weil wenn jemand so ist wie sie, hätte er ja selbst eine Arztpraxis.
Absolut.
Und man muss sich davon lösen, dass man eins zu eins eine Kopie von sich auf dem Arbeitsmarkt findet oder auch rekrutiert.
Ja.
Und ich meine, es kommt ja oft vor, auch ich zu meiner Anfangszeit, wo ich Führungskraft geworden bin, habe viele Mitarbeiter eingestellt, die vermeintlich ähnlich ticken wie ich. Und am Ende des Tages heißt gute Führung nicht, dass man sich selbst kopiert, sondern dass man auch Unterschiedlichkeit produktiv macht.
Unterschiedlichkeit produktiv machen. Okay, den muss ich mir jetzt aufschreiben. Kannst du mal noch ein bisschen was erzählen zwischendrin? Also gute Führung heißt Unterschiedlichkeit produktiv machen. Ja, das ist ein guter Podcast-Titel.
Ja. Ja, aber es ist sehr relevant. Und ich muss heute mehr denn je mit Unterschiedlichkeit umgehen können. Allein was die Rahmenbedingungen betrifft, die wir ja vorher auch schon besprochen haben.
Ja. Ja, was bei mir so im Kopf rattert, ist natürlich, also es ist genau der Punkt, dass das natürlich einen Einfluss hat auf die Fluktuationsrate, wenn ich erwarte, dass der Mitarbeiter genauso ist wie ich, weil dann würde ich erwarten, ich glaube, das ist dann so dieses proaktive, ja, man muss doch mitdenken, das muss der doch sehen, das muss ich doch nicht extra sagen und so weiter und so fort. Was dann aber genau diese Unklarheit in der Erwartungshaltung auch ausmacht. Ne? Und wenn du Mitarbeiter holst, einstellst, dann sollen die eigentlich ein für dich funktionierendes System nur multiplizieren. Ja, das klingt jetzt sehr klinisch, aber letzten Endes geht es darum, mal einmal einen Prozess entwickelt zu haben, der so gut funktioniert, wiederkehrend Ergebnisse bringt und dann diesen Prozess in bestimmte Rollen aufzuteilen und diese Rollen mit Handlungsanweisungen, Systemen, Prozessen zu versehen, die zum einen Klarheit schaffen, Klarheit in der Erwartungshaltung, aber auch eine Wiederholbarkeit, sage ich mal, herstellen im Ergebnis. Und es natürlich auch für den Mitarbeiter einfach machen, erfolgreich zu sein, weil ich A, ein gutes Onboarding hinlegen kann, weil ich Checklisten habe, weil ich Vorlagen habe, weil ich Prozesse habe und weil ich eben auch formulieren kann, was ist meine Erwartungshaltung an dich? Aber dass so jemand in so einem System, dass es eher nicht förderlich ist, wenn jemand dann eigene Ideen hat und zu weit rechts und links und oben und unten ausschert und dann vielleicht sogar den Prozess verändern möchte, das liegt dann auf der Hand. Das heißt, ich brauche natürlich auch Leute, die sagen, hey, ich fühle mich komfortabel, ich fühle mich wohl, in einem für mich überschaubaren Rahmen zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht mitdenken kann und kreativ sein kann, aber das heißt natürlich trotz alledem, dass ich in einem für mich funktionierenden Rahmen sozusagen arbeite. Und es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, wenn doch schon jemand, der Unternehmer, die Unternehmende, das Ganze eben auch ausgearbeitet hat, ne? Und da ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu wissen, auch wen suche ich eigentlich, damit ich eben keine falsche Einstellungsentscheidung treffe, auch keine falschen Erwartungshaltungen wecke, so in etwa, du kannst dich hier zu 100% einbringen und dich total frei entfalten und so weiter und so fort. Und am Ende steht die Person dann da und muss eigentlich Regeln befolgen, ne, und Abläufe sozusagen abarbeiten. Also ja, spannender Aspekt.
Ja. Ja, oder ein weiterer Aspekt ist, gerade bei jungen Führungskräften, also wenn man davon ausgeht, man darf als Führungskraft keine Fehler machen, und dann kommt man oft in die Rolle, dass man sagt, ich als Führungskraft mache keine Fehler, sondern es sind immer irgendwo die anderen.
Mhm.
Und das entsteht oftmals bei jungen Führungskräften, die A, unter Druck stehen, weil auch ein gewisses Budget erfüllt werden muss, aber sich selbst halt auch extrem unter Druck setzen. Und das Wichtige ist halt da, auch jungen Führungskräften schnell zu vermitteln, dass wenn Fehler entstehen, dass man halt auch eine Kultur schafft, wo Fehler besprechbar sind. Mhm. Weil auch da die Mitarbeiter sich aufgehoben fühlen, wenn sie sehen, meine Führungskraft stellt sich hin und sagt, das und das habe ich nicht gut gemacht oder habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich eine Deadline nicht eingehalten. Und das schafft halt auch kulturell ein ganz anderes Klima.
Voll. Das macht es ja dann auch für den Mitarbeiter weniger willkürlich, sage ich mal, ne? Wenn man so das Gefühl hat, okay, ich kann eigentlich machen, was ich will, oder der Fehler wird immer bei mir gesucht. Ja, oder das ist vielleicht sogar ungerechtfertigt, dass der Fehler jetzt auf mich kommuniziert wird, nur damit die Führungskraft seine Weste reinwäscht. Das ist natürlich ein totales Störmoment.
Ja.
Ganz klar, ne?
Ja, und das führt halt dann auch oft dazu, dass speziell junge Führungskräfte da auch immer wieder in der Rolle unsicher sind. Also bin ich jetzt Anwalt des Mitarbeiters oder der Vertreter des Unternehmens? Mhm. Und letztendlich ist es halt immer irgendwo eine Mischung. Und ich muss halt dafür sorgen, dass zum einen eine wirtschaftliche Klarheit entsteht, aber auf der anderen Seite immer auch eine menschliche Fairness mit hinzukommt.
Ja. Die Übersetzungsarbeit dann leisten, ne? Weil letzten Endes funktioniert ja nur alles, wenn alle irgendwie happy sind und an einem Strang ziehen.
Ja, und auch das wird oftmals gerade jungen Führungskräften nicht mit auf den Weg gegeben, dass man halt diese Rolle hat, diese Übersetzungsleistung. Und das führt halt dann oft auch zu Frustration. Auf allen Seiten.
Hast du da mal ein Beispiel, wo sowas schiefgehen kann, wenn du sagst, okay, dass diese Übersetzungsleistung eigentlich nicht wirklich auch als Rolleninhalt trainiert wird oder bewusst gemacht wird?
Ja, also wenn ich mich beispielsweise speziell in der Rolle des Anwalts des Mitarbeiters wieder sehe und gegenüber meiner Führungskraft argumentiere, warum die Leistung so und so ist, und man kommt dann irgendwann zwangsläufig in eine wirtschaftliche Situation, die auch zu Trennungen führen kann. Und das ist halt dann die Konsequenz daraus.
Wie sollte man sich aus deiner Sicht dann besser verhalten?
Ja, ich denke, wichtig ist, jedem sollte klar sein, ein Unternehmen existiert am Ende des Tages daraus, dass es halt profitabel ist. Und da ist halt auch wichtig, dass jeder, egal ob es ein junger Mitarbeiter ist oder auch ein Mitarbeiter ist, der schon länger im Unternehmen ist, weiß, welchen Beitrag leiste ich dazu. Damit fängt es an und halt auch eine Klarheit hat in der Erwartungshaltung. Auch das ist ein Thema, das hört sich im ersten Schritt extrem trivial an, aber genau das ist es halt nicht, weil es oftmals halt auch daran scheitert.
Also diese Übersetzungsarbeit zu leisten, meinst du?
Genau, oder mich davon zu lösen, dass ich Anwalt des Mitarbeiters bin. Oder auch vielleicht zu sehr Vertreter des Unternehmens und Themen durchdrücke. Und ich muss immer schauen, dass ich eine gute Waage halte. Und dann habe ich schon sehr viel gewonnen.
Ja, es ist ja dann eigentlich so die Verhandlungsskills, die ich vielleicht damals in meinem täglichen Geschäft auf Kundenseite bei Vertragskonditionen an den Tag gelegt habe, die gilt es jetzt dann an den Tag zu legen, wenn beide Interessen übereingebracht werden müssen, ne? Die, die Unternehmensseite und die der Kollegen halt, ne?
Ja.
So der Mitarbeiter.
Mhm. Definitiv, ja.
Ja, da kann natürlich auch viel Frustration entstehen, ne? Wenn das jetzt nicht, wenn sich der Unternehmer unverstanden fühlt und vielleicht dann für sich auch sagt, wofür mache ich das eigentlich alles? Ne? Ich bin eh immer irgendwie der Depp vom Dienst, aber am Ende bin ich derjenige, der die Verantwortung trägt und der schauen muss, dass der Laden läuft. Nur ich habe das Gefühl, ich mache es irgendwie für alle anderen, nur nicht für mich. Und die Mitarbeiter, die dann vielleicht auch sagen, hier, sie fühlen sich dann ausgebeutet, ne? Oder man muss irgendwie alles nur für den Chef machen und so kann es ja nicht gehen. Man muss sich ja auch selber irgendwie entfalten und so weiter. Also es ist schon nicht einfach, aber das ist auch eine Aufgabe der aktuellen Zeit, dass man immer wieder auch beide Positionen sucht und sich auch versucht, in die Position des anderen reinzuversetzen und dann einfach auch versteht, dass es nur gemeinschaftlich funktionieren kann und dass ein Gegeneinander einen dann wirklich nicht voranbringt. Ne? Aber da braucht es natürlich dann auch kommunikativ starke Mittler, die am Ende dann eben auch die Führungskräfte sein sollten.
Ja, das ist definitiv so. Und ich meine auch ein anderes Bild, ich meine, das trifft ja jetzt im häufigeren Fall auf Kollegen zu, die neu im Unternehmen sind. Auf der anderen Seite, wenn man die Kollegen beobachtet, die länger im Unternehmen sind, da ist halt auch ein wichtiger Aspekt, Kündigung, die entsteht meistens nicht aus dem Gespräch heraus, sondern das ist oftmals ein Prozess von sehr vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, von so diesem ersten Gedanken, ich muss mich mal verändern, dann werden Gespräche mit dem Partner geführt, ob das mal Sinn macht, wird sich umgeschaut. Und da können, wie gesagt, schon Jahre vergehen, bis dann der tatsächliche Entschluss zu einem Wechsel gefasst wird. Und auch das hat ja in vielen Punkten, wie beispielsweise fehlende Perspektive, auch seine Ursache.
Ja, also da deswegen sind auch regelmäßige Gespräche eben auch einfach hilfreich, ne, um sich immer wieder abzuholen, auch fern von der Performance, um halt zu schauen, wo stehst du gerade von deiner persönlichen Entwicklung, was sind deine Wünsche, wo soll es für dich hingehen? An der Stelle, was ist denn so deine empfohlene Meeting-Routine im Rahmen der Führung? Also es handelt ja jeder so ein bisschen anders. Manche haben so Jahresgespräche, Halbjahresgespräche, Quarterlies, Monthlies. Manche haben das total locker, die treffen sich einmal im Halbjahr und ansonsten eher so über den Flurfunk. Was würdest du empfehlen, ist so eine gute Taktung, in der man so als Führungskraft im Gespräch bleiben sollte mit seinen Mitarbeitern?
Auch da kommt es immer drauf an, mit wem arbeite ich da zusammen? Also wie, dass ich halt auch Führung individuell lebe. Mhm. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der gerade frisch gestartet bin, dann spreche ich in der Regel mit dem schon auf täglicher Basis. Jetzt weniger über Visionen und Entwicklungen, sondern viel, viel mehr, wie ist die aktuelle Situation, was brauchst du, wo kann ich dir helfen? Auf der anderen Seite denke ich schon, dass es wichtig ist, dass man zumindest monatlich mit einem erfahrenen Mitarbeiter im Austausch bleibt und da auch bewusst über Entwicklungen spricht. Es gibt ja Firmen, die haben sich auferlegt, Entwicklungsprogramme durchzuführen, wo anhand von Kompetenzmodellen eine persönliche Entwicklung beobachtet wird, was schon mal ein guter Start ist, wenn man das stringent durchführt. Aber auch mal die Frage zu stellen, wo siehst du dich nächstes Jahr, übernächstes Jahr, was kann ich für dich tun, wo willst du dich entwickeln? Da muss ich zugeben, ich habe das auch nicht immer gemacht und als ich dann mal angefangen habe, diese Frage zu stellen, habe ich halt auch gemerkt, dass es für mein Gegenüber sehr ungewohnt war. Ich habe da ein fragendes Gesicht geschaut, weil halt auch dem Gegenüber diese Frage völlig überfordert hat. Und das ist halt auch in der Organisation, dass was völlig Normales ist, über Entwicklungen zu sprechen. Wohin kann es gehen? Was stellt sich jemand vor? Und nicht jeder möchte eine Führungskraft werden.
Ja, also da vielleicht auch schon das proaktiv zu fördern als Unternehmen, diese Überlegungen, weil passieren werden sie so oder so. Ja, gut ist ja, wenn man es begleitet, einfach, wenn man es vielleicht auch schon einleitet, proaktiv, dass sich da die Kollegen Gedanken machen, wo kann es für dich hingehen. Da ist vielleicht auch das Monatliche ein bisschen zu eng getaktet, ne, weil die Ziele sich dann ja vielleicht doch nicht in einem so engen Rhythmus verändern. Aber ich habe so gute Erfahrungen gemacht, eigentlich, wenn man halbjährlich Performance-Gespräche führt, die eigentlich oder Gespräche führt, die über diese klassische operative Performance hinausgehen und wie du sagst, eher die persönliche Entwicklung betrachten und da natürlich auch Raum geben, zum einen als Führungskraft auch Feedback zu empfangen. Das ist ja auch nicht unwichtig, aber auf der anderen Seite auch Feedback zu geben zur Person als Ganzes und dann aber auch, ja, wie du ja sagst, dann so die Entwicklung zu beleuchten, mal die Gedanken anzuregen, wo soll es für dich eigentlich hingehen. Ist ja auch für ein Unternehmen wichtig, welche Aspirationen sozusagen haben denn meine Leute, weil dann kann ich natürlich auch meine eigene Stellenplanung entsprechend auch ausschreiben, ne? Wenn ich weiß, irgendjemand will meinen Standort übernehmen oder ein neues Unternehmen vielleicht irgendwann auch gründen und ich überlege, mich zu diversifizieren oder vielleicht regional auch andere Standorte aufzumachen, dann habe ich ja da auch schon gleich meine Personen, die in diese Rolle reinwachsen und entwickelt werden können und die dann natürlich eben wiederum auch eine Perspektive sehen für sich und dann eben auch länger bleiben im Unternehmen. Ne? Aber das braucht eben ja auch einen regelmäßigen Rahmen, um darüber zu sprechen, dass das nicht nur so ein Zufallsprodukt ist im Zweifelsfall. Aber das sind ja wahrscheinlich auch Sachen, die du in deiner Arbeit dann mit Unternehmen etablierst. Was würdest du denn jetzt ohne, sage ich mal, dir dein, die Secrets abzugrasen, die du dann natürlich auch im Rahmen der Beratung entsprechend durchläufst mit den Unternehmen und die Tipps, die du da gibst. Aber was könntest du denn sagen, sind so die drei größten Hebel für eine Verringerung der Fluktuationsrate? Also was jemand auch direkt umsetzen kann, der heute den Podcast hört und für sich da ein Thema erkannt hat.
Also wenn ich das unterteilen darf in zwei Bereiche, einmal die Mitarbeiter, die frisch angefangen haben, da würde ich grundsätzlich mal beleuchten, wie ist so mein Onboarding-Prozess, wie ist mein Rekrutierungsprozess, um da entsprechende Hebel zu finden, woran liegt es, dass mich Mitarbeiter schnell verlassen. Da kann man meiner Meinung nach relativ schnell Quick-Wins auch erzielen. Was ein bisschen herausfordernder ist, ist es dann, wenn es um Mitarbeiter geht, die länger im Unternehmen sind. Weil das dann oft auch Fragen sind, die die Organisation betreffen, die das Unternehmen als Ganzes betreffen. Das fängt an mit dem Thema Führung. Das ist ein relativ großer Hebel. Wie lebe ich Führung? Wie soll Führung gelebt werden? Was tue ich, dass meine Führungskräfte das auch gut umsetzen? Und mir auch bewusst machen, dass ein Mitarbeiter nie wegen einem schlechten Tag geht, sondern immer wegen einer dauerhaft schlechten Situation. Und was halt dann auch Richtung der Organisation mit reinfällt, ist halt das Thema Perspektive und Entwicklung. Und da fällt zum Beispiel rein, wenn ein Unternehmen hingeht und sehr schnell befördert, dass wenn man im Optimalfall nach 2 Jahren sämtliche Beförderungsstufen erklimmt hat, ist halt die Frage, was kommt danach? So, und da kann man auch meiner Meinung nach ansetzen, indem dass man sich mal hinterfragt, wie möchte ich denn befördern und welchen Wert hat auch eine Beförderung? Weil wenn ich irgendwo nach 2 Jahren in den obersten Levels angekommen bin, ist halt immer die Frage, Wie soll es denn weitergehen? Wie kann ich da eine Zufriedenheit beim Mitarbeiter schaffen, dass er neue Ziele hat, neue Visionen hat, da auch eine Entwicklung zu tätigen?
Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Balance, die man da finden muss, weil natürlich eben auch Ansprachen von außen immer wieder erfolgen. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Gute Berater werden ja regelmäßig angesprochen und für viele ja dann auch der Wechsel eigentlich den Sprung in der Karriere ermöglicht. Ne? Dass man einfach sagt, okay, jetzt muss ich hier so lange auf den Senior hinarbeiten, aber den kriege ich jetzt bei einem anderen Unternehmen, kriege ich ihn angeboten.
Ja.
Also das ist natürlich auch immer so ein Hebel.
Ja, das ist richtig. Aber auch da, ich meine, gibt es zwei Punkte. Zum einen, das wird sich immer mehr geben, dass man versucht auch, Mitarbeiter über Marktbegleiter zu bekommen. Auf der anderen Seite, es zählen ja auch da die Regelungen des Marktes. Und ich kann nur so viel zahlen, wie ich letztendlich halt auch einnehme. Und das ist so eine Grundregel, die halt auch da existiert. Und ich kann nicht exzessiv Gehälter auf Dauer zahlen, wenn die Performance ausbleibt. Von daher gibt es da schon irgendwo gewisse Regelungen. Und ich muss mich halt dann fragen, was bin ich bereit, in den Mitarbeiter zu investieren? Und wenn ich sage, ich sehe jemanden nicht in der Führungskraft, dann ist man auch gut beraten, dazu zu stehen und nicht, wenn das Kündigungsschreiben auf den Tisch liegt, anzufangen, verschiedene Jobtitel oder Gehälter anzubieten. Entweder hat man da eine ganz klare Haltung und das finde ich ist auch als Unternehmen sehr wichtig, weil letztendlich dann macht man sich auch am Ende des Tages weniger pressbar und auch die Mitarbeiter wissen genau, woran sie sind. Weil wenn das eine Runde macht, hier, wenn du mit der Kündigung ankommst, dann ist viel möglich, dann wird das auch Nachahmer finden.
Ja, und es ist natürlich auch als Mitarbeiter wichtig, sich über das, was du sagst, auch aus ihrer Perspektive mal Gedanken zu machen, weil wenn ich jetzt nun so ein überzeugendes Angebot bekomme, scheinbar überzeugend, also ein hohes Gehalt, ein entsprechender Titel, dann sind natürlich auch Erwartungshaltungen damit verbunden. Ja, und ich habe immer ein Risiko, wenn ich Unternehmen wechsle. Ich weiß nie zu 100%, was mich da erwartet. Ne? Wie ist die Infrastruktur? Wie sind die Datensätze? Wie gut kann ich wirklich auch meinen Job ausüben? Wie sehr wäre ich auch dabei unterstützt, eben das, was ich wirklich im Kern tun soll, auch zu machen? Und natürlich, klar, ich muss natürlich dann damit auch umgehen, dass ich eine entsprechende Erwartungshaltung habe, wenn ich mit einem höheren Gehalt komme oder aber auch, wenn ich eine Führungsposition übernehmen soll, in der mich mein früherer Arbeitgeber noch nicht gesehen hat. Dann gab es ja auch dafür Gründe und da muss ich mir tatsächlich auch anschauen, was sind die Gründe und tue ich mir dann damit einen Gefallen, woanders hin zu wechseln und dann vor der Herausforderung zu stehen, die vielleicht mein aktueller Arbeitgeber schon gesehen hat, ja, die ich vielleicht momentan noch nicht fähig bin zu stemmen. Mhm. Also sehr, sehr interessante Gedanken auch zu diesem Punkt nochmal. Ich würde gerne so langsam in die Zielgerade einbiegen, Stefan. Gibt es denn noch irgendwas, was ich dich zu dem Thema nicht gefragt habe, was du aber gern noch hättest vermitteln wollen?
Ja, also aus meiner Sicht, ich meine, ich habe ja das Thema Fluktuation auch erarbeitet, aber ich finde es für nahezu jedes Unternehmen ein hochrelevantes Thema, weil einfach da noch viel mehr getan werden kann. Ich habe es ja eingangs erwähnt, es wird deutlich mehr in Recruiting und Onboarding investiert, als in das Halten von guter Mitarbeiter. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche, die man angehen kann. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, oftmals wissen Unternehmen nicht mal, wie hoch ist denn meine tatsächliche Fluktuationsrate, geschweige denn, wie teilt sich denn die Fluktuation auf? Mhm. Und das sind schon erste Ansatzpunkte, die man da entsprechend fahren kann.
Ja, nee, das ist definitiv ein guter Hinweis. Und jeder, der sich damit mal strukturiert beschäftigen möchte und eine entsprechende Anleitung dazu möchte, wie er das Thema schnell und effizient aufbereiten kann und für sich da Handlungsempfehlungen ableiten kann, ist herzlich eingeladen, dich zu kontaktieren. Natürlich auch alle anderen, die sich aufgefordert fühlen, zu dem Thema irgendwas zu sagen. Du bist ja auf LinkedIn unterwegs, ne? Ich glaube, das ist ein guter Kanal, um dich zu kontaktieren. Gibt es sonst noch eine Alternative?
Ja, also LinkedIn ist tatsächlich einer meiner Hauptkanäle. Ich veröffentliche da auch werktags immer einen Beitrag, der genau in diese Richtung geht. Also ich freue mich da auch über viel Interaktion. Man kann mich klar über LinkedIn auch kontaktieren, mich sehr gerne anschreiben. Ich bin da immer gerne im Austausch auch. Und zusätzlich habe ich am 24. Februar ein Webinar. Man findet da weitere Informationen auf meiner Homepage, leadsimply.de. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch in den Shownotes
mache ich gern, ja,
mit aufführen. Und da auch jeder ist da recht herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Alles klar. Super. Dann vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und die Inspiration zu dem Thema. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt.
Ja. Vielen Dank auch für die Einladung. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch.